Ich habe gedacht, es ist wichtig bei solchen Gedenktagen, dass man den Text wieder liest, wie wir das in so Tagen immer wieder gewohnt sind. Und ich habe die Bibelstellen zusammengestellt aus dem Johannesevangelium und aus dem Lukasevangelium. Ich habe versucht, sie ein bisschen in Reihenfolge zu setzen, weil es ist ganz wichtig, dass man die drei, vier Evangelien in diesem Zusammenhang richtig liest. Ich beginne mit Johannes 9, Vers 1 bis 16. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßet, König der Juden. Und gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und er spricht zu ihnen: Siehe der Mensch. Als ihn nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch mehr, und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben, und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete: Du hättest keinerlei Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten: Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an einem Ort genannt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passas. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König. Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Nächste Strophe noch weiter. Ich will den Text weiter lesen. Vielleicht singen wir nachher stehend noch eine Weile weiter. Wenn ich jetzt jedes Mal unterbreche und ihr für eine Strophe aufsteht, wird das Ganze kompliziert. Aber man kann ja auch im Sitzen gut mitsingen. Ich lese aus Lukas 23 weiter. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn. Und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihnen. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen, soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinen Kopf aber war die Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, bist du doch der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft werden wirst wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn dafür, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile. Einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über meinem Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Kleopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Inzwischen war es Mittag geworden. Eine Finsternis brach über das ganze Land herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Die Sonne hatte aufgehört zu scheinen. Dann riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Isop und brachten es ihm an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, rief er laut: Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Der Hauptmann, der die Aufsicht hatte und vor dessen Augen das alles geschah, gab Gott die Ehre. Dieser Mann war wirklich ein Gerechter, sagte er. Die Menschen, die in Scharen zu dem Schauspiel der Kreuzigung herbeigeströmt waren und das ganze Geschehen miterlebt hatten, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück. Alle die mit Jesus bekannt gewesen waren, hatten in einiger Entfernung gestanden, unter ihnen auch die Frauen, die mit ihm seit den Anfängen in Galiläa unterwegs gewesen waren. Sie hatten alles mit angesehen. Den Pilatus, damit die Leiber nicht am Schabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Schabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, dass es wahr ist, damit auch ihr es glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde: Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift: Sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Thank you. einige Gedanken zum Text, den ihr ja alle mehrfach gelesen habt. Die Geschichte von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Gedanke Nummer 1, Zwischenzeit, Karfreitag, ein Tag der tiefen Schmerzen und der Hoffnungslosigkeit. Während ich heute den Text nochmal wieder gelesen habe und habe gedacht, was teile ich euch mit, wo nehme ich euch mit auf die Reise in diese Zwischenzeit zwischen dem Leben Jesu und dem Sterben und was wir in wenigen Tagen feiern, der Auferstehung, da dachte ich, wie wird's der Mutter gewesen sein, die unter dem Kreuz steht und den Sohn dort leiden sieht. Klar hatte sie bei der Verkündigung mitgekriegt, dass es schwierig wird mit diesem Sohn, den sie gebären sollte. Das hatte sie alles gehört. Aber die Frage ist, was ist ihr durchs Herz gegangen? Wenn eine Mutter ihren Sohn, der so viel Gutes getan hat, dort leiden sieht. Dieser Schrei nach Ungerechtigkeit. Wo ist die Gerechtigkeit heute noch? Und die ganze Hoffnungslosigkeit, die sich breit macht, jetzt ist alles aus. Die Jünger, bis auf den einen, der das hier geschrieben hat, Johannes, haben sich schon alle aus dem Staub gemacht, aus Angst um ihr eigenes Leben, was ja auch berechtigt war. Aber welcher Nullpunkt in dieser Zwischenzeit der Hoffnungslosigkeit, der Trauer, der Notsituation, die da ist? Alles das, was das Leben ausgemacht hat, in einem Moment unter dem Kreuz zu Ende. Und dann auch noch der Spott und der Hohn der umstehenden Menschen. Als ich hineingetaucht bin in diese Denkstruktur, habe ich gedacht, wie hätte ich dieses Maß an Hoffnungslosigkeit ausgehalten? Und dabei hatten sie doch alle die ganz klassische Verheißung, dass es so geschehen sollte. Aber wer hat dieser Verheißung denn damals geglaubt? Am Anfang hatten wir ja den Text aus Jesaja, wer glaubt dem Ganzen? Wir stöhnen manchmal über unsere Zeit. Wo geht es hin? Und wenn ich so hin und wieder durch die Presse durchlese, dann stelle ich fest, wir leben in einer Zeit, uns geht es so gut wie nie, aber die Hoffnungslosigkeit oder die Hilflosigkeit ist so groß wie selten. Die Sorgen, die sich aufmachen, überhaupt kein Vergleich zu dem, wie es damals war. Und dabei haben wir doch auch die Verheißung, dass es viel schlimmer wird. Aber wir unser Haupt erheben sollen, weil unsere Erlösung naht. Wir stehen also auch in dieser Zwischenzeit gefangen. Wir haben die Verheißung, dass Jesus wiederkommt, dass er kommen wird in Kraft, dass er kommen wird, um zu erlösen, um frei zu machen. Und wir stehen da und dann gucke ich mich an und sage, welche Sorgen habe ich denn jetzt noch? Nicht im Vergleich zu der Mutter vom Herrn Jesus, zu den Freunden, die von Ferne gucken, zu den Weggefährten. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass man im Vatikan eine Schrift, ein Pergament gefunden hat und hat dann festgestellt, das Pergament ist überschrieben worden mit ganz vielen neuen Texten und dann hat man das unter UV-Licht getan und plötzlich stellte man fest, was da drunter geschrieben war und das war das 12. Kapitel vom Matthäusevangelium. Das ganze Kapitel war niedergeschrieben und weil Papyrus damals so selten war, hatte man das später einfach überschrieben mit neuen Texten. Und ich dachte, ich muss jetzt mal ganz schnell nachlesen, was steht bei Matthäus 12. Und dann war interessant, in der Zeitung war dann ein Abschnitt genommen, der drin gestanden haben sollte, die Schabbatgebote, wo Jesus was zum Schabbat sagt und dass der Mensch wichtiger ist wie der Schabbat. Aber für mich war viel wichtiger, die Stelle zu lesen, dass da stand im Matthäus 12, ihnen wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Da steht alles drin und wir lesen das heute, wir lesen das wieder, wir finden noch so ein altes Pergament und wir sorgen uns dann trotzdem. Wir haben die Verheißung und wir können es heute sogar in der Zeitung noch nachlesen. In der Zwischenzeit. Ich glaube, Karfreitag heißt, du hast eine lebendige Hoffnung. Leg deine Sorgen für eine ganze Zeit lang mal beiseite und wenn sie kommen, schick sie dahin, wo sie herkommen und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich stehe vielleicht unter dem Kreuz, ich sehe vielleicht das ganze Elend meines eigenen Lebens, ich sehe das der Gesellschaft an, wo das alles hingeht in dieser Zeit und ich habe die Verheißung in der Schrift, es wird immer noch viel schlimmer werden, also mach dich nicht auf bessere Zeiten gefasst, sondern auf das, was später kommt. In der Zwischenzeit bereit zu sein, weil mein Freund und Heiland Jesus kommt. Unter dem Kreuz kann ich mit Maria, mit den Frauen, mit Johannes, mit denen, die aus der Distanz gucken, sagen, ja, ich sehe, es ist schlimm momentan, aber in dieser Zwischenzeit geht's mir durchs Herz, aber ich weiß, mein Erlöser kommt, weil ich habe einen großen Freund. Welch ein Freund ist unser Jesus?
Ein Freund ist unser Jesus.
Freitag ist für mich der Zahltag für meine Sünden. Ich kann mich daran erinnern, wie ich meinen ersten Autounfall gebaut hatte. Ich war natürlich nicht schuld. Ich war um eine Ecke rumgefahren und einer kam von der anderen Seite. Und du bist Student und dein VW-Käfer hat eine Macke und die Versicherung hat das andere gezahlt. Aber mein schönes kleines Auto, mein schönes kleines Auto. Und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und dann steht meine Oma da und sagt, Junge, ich bezahle das für dich. Das war jetzt keine Sünde, sag ich mal, weil der andere war ja schuld. Aber hier ist es so, wenn es dir wirklich so durchs Herz geht, dass du wirklich weißt, du bist gescheitert mit dem, wo du unterwegs bist, dann ist wichtig, dass jemand für dich bezahlt. Gestern Abend habe ich mir im dritten Programm den Film über den Liedermacher Gundermann angesehen. Nebenbei, wenn du den aus der Mediathek immer noch raussuchen willst, ist sehr interessant. Der ist im Osten dieses Landes groß geworden, im Tagebau, im sächsischen Tagesbau oder im brandenburgischen. Und er war immer sehr lose mit seiner Zunge unterwegs, bis ihn schließlich die Stasi als Spitzel eingekauft hat. War populär als Liedermacher. Und ich habe mir einige Szenen wirklich wortwörtlich rausgeschrieben aus dieser Sache, als es dann die Wende kam und er weiter Musik machte und dann feststellte, er hat zwei solche Akten über das, was er über andere geschrieben hatte. Dann kamen die Leute zu ihm, seine Freunde, und sahen, du musst Vergebung erfahren. Und dann sagt er, was vergeben kann mir doch gar kein anderer. Was ich gemacht habe, ich kann um Entschuldigung bitten, aber Vergebung muss mir zugesprochen werden. Ich habe mir das direkt aufgeschrieben und habe gesagt, ja klar ist es so, ich kann mich selbst nicht entschulden für das, was ich gemacht habe. Das geht gar nicht. Ich kann damit nichts wieder ich kann nichts wieder gerade biegen. Aber hier kommt Jesus in der Zwischenzeit und sagt, Paul, ich zahle für dich. Und wer ein Beispiel dafür braucht, der muss die Geschichte nur noch mal lesen, auch in dieser Kreuzigungsgeschichte. Für mich der Schächer am Kreuz, der wusste, er hat alles verdient. Er kann um Vergebung bitten, aber entschuldet werden kann er nur von Jesus Christus selbst. Deswegen ist für mich dieser Tag ein Zahltag. Ein Ort der Errettung und des Heilwerdens. Das Heilwerden, das beginnt ja mit dem Entschulden. Wir lesen, in seinen Wunden sind wir geheilt. Und dann schaue ich mich an und denke, ich bin immer noch so verkehrt. Ich bin immer noch so verquer. Ich kann mich immer noch so aufregen. Ich kann immer noch sauer sein ohne Ende. Ich stelle so viele Charaktermacken an mir fest. Und ich weiß genau, in dieser Zwischenzeit zwischen der Kreuzigung und dem, was danach kommt, ich brauche Heilung. Deswegen bin ich froh, dass ich nachher mit euch zusammen zum Abendmahl gehen kann. In dieser Zwischenzeit. In dieser Zwischenzeit ist es auch so, dass Jesus kommt und sagt, ich schließe einen Friedensvertrag mit dir. Viel wird ja momentan über Ukraine und Russland geredet. Es muss ein Friedensvertrag her. Zwischen Nord- und Südkorea, sage ich mal, gibt's immer noch keinen Friedensvertrag. Das ist immer noch Kriegszustand. Da kann eine Nation einen Vertrag aufsetzen und kann sagen, ich will Frieden schließen. Solange der nicht gegengezeichnet wird, passiert gar nichts. Solange die Ukraine Frieden haben will und sagt, wir setzen mal einen Friedensvertrag auf und Russland unterschreibt das nicht oder umgekehrt, passiert gar nichts, da geht der Krieg weiter. Oder man hat Status quo, Nord- und Südkorea. Aber in dieser Zwischenzeit stellt Jesus den Friedensvertrag auf zwischen dir und mir und sagt, den kannst du unterschreiben. Ich habe ihn schon gezeichnet am Karfreitag, Gedenktag. Damit du heil werden kannst, damit du leben kannst, damit du frei sein kannst. Wie am Anfang, wie die Frau Frei dann dieses Lied singt. Sie hat gegengezeichnet diesen Friedensvertrag und deswegen kann sie solches Lied schreiben und mit solcher Autorität auch singen. Ich dachte, vielleicht ist das auch ein Teil, wenn wir gleich zum Mahl gehen, wo wir neu über den Friedensvertrag nachdenken, den Jesus uns gibt. Aber erst nochmal besingen wir das Ganze mit einem alten Lied. Hier brauche ich euch wieder, die ihr das Lied gut kennt, dass ihr kräftig mitsingt.
Gottes Fahrt sehen, schützt
Zu der Zwischenzeit. Der Vorhang ist zerrissen. In dieses Allerheiligste, der hohe Priester, einmal im Jahr dürfte er dort hineingehen, kriegte ein Seil an sein Bein gebunden und hatte Glöckchen, während er reinging, um das Opfer zu bringen für das ganze Volk. Das Seil hatte er da dran, wenn er dann sterben sollte oder umfallen sollte, da dürfte ja keiner wieder rein in das Allerheiligste zur Bundeslade, dass er wieder rausgezogen werden konnte. Solange das Glöckchen klingelte, war klar, er tut den Dienst des Versöhnungsdienstes dort, er bringt das Opfer für sein Volk hin. Und mit diesem Tod vom Herrn Jesus zerreißt dieser Vorhang. Er war für alle offen. Jeder konnte hingehen. Und ich habe gedacht, was für ein Ding wir da für uns erworben. Wir brauchen weder Maria als Fürsprecher. Wir brauchen keine Heiligen mehr als Fürsprecher, sondern wir können direkt hingehen zu unserem Freund und Heiland Jesus Christus. Wir können zu unserem Vater gehen und können Vergebung bitten für uns, für unsere Familie. Wir können Vergebung bitten für unser Volk. Wir können auf die Knie gehen. Der Zugang ist frei. In der Zwischenzeit erworben für uns in einem Augenblick. Wenn ich darüber denke, was da ermöglicht worden ist, ich muss nicht warten auf einen hohen Priester, der mit Glöckchen und Seil am Bein dort reingeht, um irgendwann einmal im Jahr was für mich zu tun. Ich kann direkt hingehen zu dem hohen Priester Jesus Christus und kann sagen, entsühne mich bitte. Aber was für ein Geschenk auch, was für ein Auftrag, damit rauszugehen. Zu sagen, der Vorhang ist zerrissen, man kann direkt zu ihm kommen. Gott breitet seine Hände aus. Welche Botschaft gibt er uns hiermit an die Hand? In der Zwischenzeit hinauszugehen, zu sagen, hey, du darfst leben. Mich bewegt es sehr, dass ich bei einer Konferenz mitgekriegt habe, wo ein Mann dort eine sehr gute Lehre über Evangelisation gehalten hat und er erzählte, wie er eines Tages mit einem Atheisten zusammengekommen ist, mit einem Journalisten. Und der Journalist hat sich irgendwann vor ihm aufgebaut und sagt, sag mal, warum missionierst du mich eigentlich nicht? Ich glaube an nichts, was du lebst, aber warum missionierst du mich nicht? Wenn du wirklich glaubst, dass ich verloren gehe für Zeit und Ewigkeit, warum eierst du dann so rum? Da gesessen und habe gedacht, ja, der Vorhang ist zerrissen, aber wie oft versuche ich das Evangelium irgendwie so schmackhaft zu machen, dass ich sage, komm mal in unsere Gemeinde und dann hoffe ich, dass sich in unserer Gemeinde jemand bekehrt, anstatt zu sagen, gib mal Acht, du kannst gerettet werden für Zeit und für Ewigkeit, der Vorhang ist zerrissen, dass ich mit einem ganz anderen Breitenkreuz auftreten kann und sagen, du gehst verloren, wenn du nicht, verstehst du? In dieser Zwischenzeit brauche ich ganz neu die Erinnerung, dass er so für mich gekommen ist, dass ich wieder kühn werde, von diesem Heil zu schwärmen, was er am Karfreitag für mich erworben hat. Wenn wir gleich zum Mahl kommen, verkündigen wir damit seinen Tod, bis er wiederkommt. Da haben wir die Hoffnung in der Zwischenzeit. Egal wie die Krisen werden in dieser Zeit, wir dürfen stehen und durch ihn aufsehen auf unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und ich sag euch, es wird nicht besser werden. Bei Corona haben die Leute immer gedacht, jetzt wird es ganz schlimm, ach, das war erst gar nichts. Aber ich möchte bereit sein, auch ohne, dass die Zeiten schlimmer werden, dass ich jederzeit vor ihm auftreten kann und sagen, Herr Jesus, schön, dass ich zu dir kommen darf. Jederzeit, dass er mich abrufen kann. Und sagen, Paul, jetzt ist genug, hast dich genug geärgert. Du darfst kommen. Du darfst mit mir zusammen sein. Was für eine Botschaft. Erworben am Karfreitag, Gedenktag. Das bringt mir Hoffnung, selbst wenn es noch finsterer wird, selbst wenn sie noch mehr Bomben werfen, selbst wenn noch mehr Streit kommt. Unser Herr und Heiland lebt. Er hat alles erworben. Ich stehe unter dem Kreuz und ich darf von Maria lernen. Maria, hättest du doch besser zugehört, was er über sein Leiden und seine Auferstehung gesagt hätte. Du würdest mit einer anderen Hoffnung dort stehen. Ich möchte neu wieder das prophetische Wort ernst nehmen, dass er wiederkommt mit Kraft. Ich möchte in dieser Zwischenzeit ganz neu mich wieder entsühnen lassen von meinen Macken, die ich habe. Kleine Klammer auf. Manchmal, wenn du als Pastor über Gemeinde redest, dann stöhnst du über das, was in der Gemeinde alles nicht geht. Dann stöhnst du und sagst, ach, hätte der oder die mal jedenfalls dies oder jenes erledigt, dann ging alles viel besser, dann hätten wir vielleicht schon Erweckung. Und der andere denkt vielleicht, ja, wenn Paul mal anders wäre, dann wäre das vielleicht auch besser. Wir reden so schnell über andere, anstatt in Dankbarkeit den Nächsten zu entdecken und zu sagen, hey, ich habe einen Mutmacher, der mit mir unterwegs ist. In der Zwischenzeit brauche ich Heilung von meinem Herrn und Heiland Jesus Christus. Ich brauche seine heilende, liebende Hand, anders geht's nicht. Er kommt und streckt seine Hand aus. Und ich brauche das, dass ich weiß, ich kann jederzeit direkt zu ihm gehen. Egal wie die Situation ist, weil der Vorhang ist zerrissen. In dieser Zwischenzeit leben wir. Und damit wir das noch besser verstehen, lade ich ein zum Abendmahl. Ich sage, kommt und schmeckt wieder, was der Herr für uns getan hat. Lange Zeit habe ich das oft vertan. In den Einsetzungsworten, in der Nacht, wo der Herr Jesus war, nahm er das Brot und brach es und sagt, das ist mein Leib gegeben für euch. Und dann habe ich sehr häufig den Leuten das weitergegeben, sein Leib gebrochen für euch. Stimmt ja gar nicht, sein Leib wurde ja nicht gebrochen. Aber er hat dieses Brot genommen, dass wir schmecken dürfen, wie freundlich er ist. Sein Leib gegeben für uns. Und sein Blut vergossen für mich, damit ich Hoffnung haben kann und verkündige, dass er wiederkommt, für Zeit und für Ewigkeit, mich zu erlösen von meinem ganzen Chaos, was ich mit mir rumschleppe. Was für ein Ding! Und das bietet er an, umsonst. Das Einzige, was er tun muss, den Friedensvertrag unterschreiben. Und wenn wir heute vielleicht nochmal kommen und das Abendmahl jetzt miteinander feiern, dass du sagst, okay, vergeben kann ich mir nicht, aber ich kann um Vergebung bitten und kann dann entlastet werden. Wenn du sagst, ich trage Schmerzen an meiner Seele, an meiner Krankheit mit, dann komm und nimm ein Stück von seiner heilenden Kraft in den Empfang. Wenn du Schwierigkeiten mit Süchten hast, dann nimm doch von ihm heute was an. In dieser Zwischenzeit dürfen wir heil werden. Und vielleicht auch kühn in der Verkündigung. So möchte ich, Herr Jesus, das Brot und die Kelche segnen in deinem Namen. Ich möchte gerne den Schmerzenslohn von dir einbringen heute, den du erworben hast für mich, dass ich wieder schmecke, wie freundlich du bist, dass ich kühn werde, zu verkünden, dass du gekommen bist, um Sünder zu retten. Dass ich kühn werde, im Glauben für Kranke zu beten, für Menschen zu beten, dass sie frei werden von Gebundenheiten. So segne ich den Kelch und ich segne das Brot, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen.